Deutschlandfunk Kultur Interview.
Jutta Almendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, hat schon zu Beginn der Pandemie öffentlich festgestellt, diese Krise werfe die Gleichstellung der Geschlechter um 30 Jahre zurück. Sie hat Zuspruch dafür bekommen, es gab auch Kritik, aber unbeachtet beider Fälle, sie bleibt dabei. Nächste Woche erscheint ihre Streitschrift, Es geht nur gemeinsam. Und wir reden jetzt mit ihr im Rahmen unserer Denkfabrik zum Thema Auf der Suche nach dem Wir. Schönen guten Morgen vor allem, Dinger.
Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
Dieses Wort Wir wird ja im Moment öffentlich fast schon inflationär gebraucht. Wir müssen zusammenhalten, wir können gemeinsam diese Krise bekämpfen, wir müssen das und das und das tun. Aber bedeutet dieses Wir dann oft für Frauen etwas anderes als für Männer?
Naja, dieses Wir, das zeigen ja Untersuchungen von uns mit der Vermächtnisstudie, die wir mit Zeit und Infos durchgeführt haben, bezieht sich ja für die Menschen in Deutschland hauptsächlich auf die Familie und nicht auf Deutschland im Allgemeinen. Das muss man zunächst mal wissen und von daher ist es wichtig, dass man Brücken zwischen den einzelnen Familien, Bekanntenkreisen beschreibt und die auch lebt und das ist durch die Pandemie natürlich bedroht. Was hat das für Frauen mit zur Auswirkung? Ich meine, es gibt zunächst mal Frauen in ganz unterschiedlichen Positionen. Einmal die vor Ort arbeiten müssen, das ist ein trennender Faktor zu jenen, die im Homeoffice sind. Es gibt einen trennender Faktor zwischen Frauen, die schon etabliert sind und ihren Weg gehen und das vielleicht auch durch das Homeoffice gar nicht verlieren. Ich gehöre dazu. Ich glaube nicht, dass ich jetzt große Einkommenseinbußen oder Standing-Einbußen habe durch das Homeoffice, aber es gibt verdammt viele Frauen, die allemal schon im Homeoffice sind und jetzt weiterhin im Homeoffice sein werden. Und da ist dieses Wir schon ein verletztes Wir, weil wir sehen, dass diese Pandemie insbesondere für diese jungen Mütter entsetzlich ist. Sie sind durch, sie wissen überhaupt nicht mehr, wann sie schlafen sollen, wie sie schlafen sollen, wie sie die ganzen unterschiedlichen Herausforderungen von Homeschooling und natürlich Homeoffice parallel zu bewältigen haben.
Nun sind natürlich inzwischen auch viele Väter im Homeoffice. Betrifft die das nicht genauso?
Nein, es betrifft sie nicht genauso. Die Väter, und das freut mich, dass es ja immer viele, also gerade wenn es gegen mich gerichtet ist, so Reportagen gibt. Ja, wir machen doch alles, wir sind doch auf den Spielplätzen. Schauen Sie doch mal, wer auf den Spielplätzen ist. Aber wenn wir über die Cognitive Load sprechen, so einen schönen Anglizismus oder die Mental Load, dann ist das hauptsächlich bei Frauen, die die Organisation des Haushalts machen. Und das lässt sich eben nicht in Stunden und Sekunden berechnen, so eine Verantwortung, sondern das ist eine ganz andere Dimension, auf die wir zu wenig schauen. Und wir schauen zu wenig darauf, dass Frauen durch die überwiegenden Teilzeitjobs, die sie machen, allemal schon viel mehr Sorgearbeit machen und gar nicht so viel Luft nach oben haben, das auch noch zu vergrößern, sodass diese proportionalen Zuwächse bei Männern mich leicht irritieren. So lügt man auch mit Statistik. Natürlich kann ich von dem niedrigen Niveau aus proportional einen großen Fortschritt machen, aber wenn ich schon hoch liege, sind natürlich so Grenzlasten zu bezeichnen.
Was mir vor allen Dingen aufgefallen ist bei diesen Zahlen, die man gelegentlich bekommt dazu, wie Männer sich um ihre eigenen Kinder kümmern, dass tatsächlich die Kinderbetreuung in Minuten gerechnet, wie Sie schon beschrieben, auf niedrigem Niveau, aber sie hat zugenommen. Aber ich finde dann immer daneben Zahlen, dass zum Beispiel dass die Wohnung putzen oder kochen, das hat zum Beispiel in der Regel gar nicht zugenommen.
Nein, es hat nicht zugenommen und wir haben doch jetzt auch gesehen, dass nach dem ersten Lockdown, wenn es dann wieder zurück in die Erwerbsarbeit ging, Männer das ziemlich schnell wieder hinbekommen haben und dann die Zeit mit den Kindern drastisch zurückgegangen ist, während Frauen, die allemal mehr Erwerbsarbeit verloren haben, viel, viel schlechter wieder in den Arbeitsmarkt reingekommen sind. Das hat eine Böckler-Stiftung gezeigt. Und wir haben zunehmend mehr jetzt auch Informationen aus der Psychologie, die zeigen, dass diese ganzen Stressfaktoren bei Frauen unendlich viel größer sind. Also bei Männern ist das mehr oder weniger eine Gerade, bei Frauen springt das nach oben. Das sind nochmal wichtige, auch aus der Wissenschaft kommende Erkenntnisse.
Aber wenn wir jetzt über die berufliche Situation von Frauen reden, da kann man natürlich mit Quoten was machen. Das Bundeskabinett hat ja gerade erst vorgestern reden wir vielleicht gerade noch, wir sind bei der Familie, ich komme gerne auf diesen Gesetzesbeschluss, möchte ich einiges wissen. Aber in der Familie kann man ja nicht mit Quotenregelung arbeiten. Man kann nicht gesetzlich vorschreiben, Frau und Mann müssen die Hausarbeit 50-50 machen. Und wir reden ja teilweise wirklich wir beide, aber auch Sie und ich mit jeweils anderen Leuten seit Jahren und je nach Alter auch Jahrzehnten über dieses Thema. Wie kann sich das denn wirklich verändern?
Naja, ich bin ja, ich sehe es im Buch etwas mir untreu geworden, habe ja ein sehr biografisches Buch geschrieben, wo ich auch meine eigenen Situationen dargestellt habe. Und selbst bei mir, die ich jetzt also schon mit der Professur das Kind bekommen habe, waren diese Karotten niedrig gehängt. Das muss ich schon sagen. Also selbst der Vater meines wunderbaren Sohnes, der wunderbare Vater meines wunderbaren Sohnes, sagte dann, naja, also pass mal auf, wenn du halbtags arbeitest, dann ist unser Haushaltseinkommen kaum niedriger. Das ist das Ehegattensplitting, welches da massiv zuschlägt. Das ist die kostenlose Mitversicherung. Also wir haben ja nach wie vor strukturell sehr, sehr viele Anreize, dass eine Person runtergeht. Die eine Person ist so gut wie immer Frauen. Wir haben 2 Monate Elternzeit, die Väter nehmen, ansonsten verfallen sie. Wir müssten da leicht auf diese 4 Monate kommen können. Das machen andere Länder. Das heißt, wir können ganz andere Rahmenbedingungen schaffen, sodass Männer und Frauen das auch leben können, was sie doch beide wollen. Und das ist doch super. Wenn wir die befragen, bevor sie Kinder haben, dann sagen sie, wir wollen eine partnerschaftliche Familie haben. Wir wollen das partnerschaftlich aufteilen. Das ist der Wunsch der Väter, das ist der Wunsch der Mütter. Und wenn man sie dann 2 Jahre später betrachtet, dann haben sie die Kids. Dann arbeitet der Mann mehr als zuvor, die Frau arbeitet auf Teilzeit und so schleicht sich das ein. Also was können wir tun? Wir müssen die Rahmenbedingungen ändern und wir müssen einfach treu bleiben unseren Vorsätzen. Das heißt immer wieder uns fragen, was hat das, was wir im Moment entscheiden, um den Status quo zu maximieren und einfacher zu machen, in 5, in 10 Jahren für Auswirkungen? Wie entwickeln sich dann Mann und Frau auseinander? Und die wenigsten möchten das. Und dann müssen sie danach leben.
Ich habe Ihnen konzentriert zugehört, musste mir aber Mühe geben, weil mir Ihr Juhu-Schrei nicht ganz aus dem Kopf wollte. Das ist ja schön, dieses Gesetz, das ich da erwähnt habe, dass jetzt zum Beispiel selbst Unternehmen, die einen Vorstand haben, der aus nur 3 Leuten besteht, vorschreibt, dann muss das mindestens eine Frau sein. Und je nach Art des Unternehmens und Größe auch noch mehr. Aber ich glaube das immer erst, wenn es passiert. Ich meine, natürlich, das würde in Zukunft bedeuten, dass sogar Strafzahlungen fällig werden, wenn da nur Männer im Vorstand sitzen. Aber können Sie sich nicht sogar vorstellen, dass das ein oder andere Unternehmen sagt, ich zahle sogar lieber Strafe als dann eine Frau reinzusetzen?
Naja, das werden wir sehen. Ich sage Ihnen, warum ich Juhu schrie. Also, ich arbeite ja in einem wunderbaren Wissenschaftszentrum in Berlin. Wir haben mal eine Bestandsaufnahme gemacht, was von dem Koalitionsvertrag alles durchgesetzt worden ist und was nicht. Und haben festgestellt, dass ausgerechnet diese Frauensache, die da einen kleinen Teil dargestellt hat, überhaupt nicht angegangen wird. Dann wurde zunächst mal gesagt, wir haben mit Corona jetzt anderes zu tun. Aber wir konnten dann wirklich eine Koalition schneiden von Frauen aus anderen auch Sektoren, da war eine Schriftstellerin dabei, da war Janina Kugel, die Kutter dabei, da war jemand aus dem Sport dabei. Also, und wir waren bei der Bundespressekonferenz und wir hatten das erste Mal Frauen über unterschiedliche Altersgruppen und unterschiedliche Sektoren hinweg solidarisiert und haben das gepusht. Und von daher verzeihen Sie mir bitte mein Yahoo, aber das war das erste Mal, dass ich da irgendwie aktivistisch tätig war als Wissenschaftlerin.
Völliges Missverständnis. Was heißt verzeihen?
Das ist überrascht. Aber es ist natürlich für Frauen ganz, ganz wichtig, dass sie sehen und insbesondere für junge Frauen, für Mädchen, die in der Berufsbildungsphase sind, dass es andere Vorbilder gibt. Das zeigt die Literatur. Vorbilder, was sehen wir denn da draußen? Was kann ich werden? Was kann ich mir zumuten? Das ist ganz wichtig. Und von daher, ich kann nicht hoffen, dass diese Unternehmen sich rauszahlen. Wir sehen das ja bei der Schwerbehinderten.
Daran habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt.
Oder bei Personen mit körperlichen Einschränkungen, physischen Einschränkungen. Wir gehen jetzt erstmal nicht davon aus. Wir hatten den Unternehmen lange, lange Zeit gegeben, das von sich aus zu ändern. Jetzt wird die Zielgröße 0 oft noch angegeben. Also man möchte gar keine Frau. Ja. Ich glaube schon, dass das einen Druck ausübt. Ja, ich bin Optimistin wie immer.
Das freut mich und völliger Quatsch mit dem Juhu, da gibt es nichts zu verzeihen. Ich war höchst begeistert von diesem Ausbruch und damit Sie es mir glauben, empfehle ich jetzt auch noch Ihr Buch, auch wenn es erst nächste Woche erscheint. Wir haben da ein bisschen vorgegriffen. Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich echte Geschlechtergerechtigkeit erreichen, heißt es, und es erscheint am 12. Januar genau nächste Woche, also im Ullstein Verlag. Vor allem, Dinger, tausend Dank für das Gespräch und für beide Juhus.
Für die Nachfrage. Sorry.
Tschüss. Ciao. Das war ein Teil unserer Denkfabrik und die finden Sie ohne Juhus ganz sachlich auch unter deutschlandradio.de/denkfabrik.